Die Radio Wissen. Hörsaal.
Herzlich willkommen bei uns. Entwicklungshilfe oder Entwicklungszusammenarbeit, das verbinden wir oft mit den Themen Brunnen bauen, Schulen bauen, Krankenhäuser bauen. Wir wollen heute Abend allerdings über die digitale Seite der Entwicklungszusammenarbeit sprechen. Hier schon mal ein Querschnitt durch unsere Diskussion.
Ich glaube, das führt natürlich zu einer ganz grundsätzlichen Frage zu Entwicklungszusammenarbeit, die ja auch gerne mal Aid Industry genannt wird.
Ich möchte hier gar nicht Big Business Bashing machen oder so, sondern ich stimme total zu, man braucht finanzstarke und gut organisierte Unterstützung.
Die Idee war dann, okay, wenn wir niemanden dazu bekommen, da hinzugehen, dann schicken wir wenigstens Laptops an die Schulen. Dieser Laptop wird ja genau dafür angepriesen, dass er Infrastrukturprobleme und sonstige technische Probleme überbrücken kann. Es ist dann leider doch nicht so.
Das sind Dinge, die kann so ein Laptop nicht lösen.
Natürlich geht es hier wirklich um den richtigen Einsatz. Also man kann nicht glauben oder sollte nicht glauben, dass Digitalisierung an sich irgendwie Bildung sozusagen effektiver macht.
Fump, da wird der Stecker gezogen. In unserer Diskussion aber nicht. Im digitalen Salon in Berlin hatte ich am 27. August 2014 die Möglichkeit, 4 Fachleute zu ihren Erfahrungen zu befragen. Welche Chancen bietet der Zugang zum Internet Menschen in den Schwellen- und Entwicklungsländern? Und auch, welche Chancen rechnen sich die großen Konzerne aus, wenn dort in den nächsten Jahren 5 Milliarden Menschen ins Netz gehen? Geladen waren Joshua Kwesi Akins, der eine Art Valomaten für Ghana entwickelt hat, David Deisner, der bei der Vodafone Stiftung für den Bildungsbereich zuständig ist, Melanie Stilz, die untersucht hat, was die Initiative One Laptop per Child in Afghanistan bewirkt, und Viktoria Wenzelmann, die auf einer Hackerreise durch afrikanische Länder erlebt hat, welche Anwendungen vor Ort funktionieren und welche nicht. Meine erste Frage ging an David Deisner von der Vodafone Stiftung. Ich wollte von ihm wissen, ob wir, um Menschen zu bilden und auszubilden, denn tatsächlich immer und zuerst an Digitales denken müssen, oder klappt das nicht vielleicht auch ohne Netzanschluss innerhalb der Gutenberg-Galaxis?
Jetzt vielleicht erstmal ausgehend von Deutschland. Das ist sozusagen der Markt, den wir uns als erstes angeschaut haben, als es um die Frage der Digitalisierung der Bildung geht. Ist es durchaus so, dass digitale Lernformate nicht mehr wegzudenken sind. Aus zweierlei Gründen. Erstens, weil Digitalisierung sozusagen den Zugang zu Wissen und auch die Art und Weise, wie überhaupt Wissen erworben wird, grundlegend revolutioniert. Ich glaube schon, dass man das so sagen kann. Und gleichzeitig natürlich eine digitalisierte Arbeitswelt auf junge Menschen wartet, auf die wir sie vorbereiten müssen. Und das gilt für Europa gleichermaßen natürlich wie für die Entwicklungsländer. Also insofern geht es nicht ohne Digitalisierung.
Ja, aber ich frage mich jetzt, Schulkinder in der ersten Klasse in Berlin arbeiten ja nicht gleich am Laptop oder mit Medien jenseits des Buchdruckes. Und ich glaube auch Kreide spielt da noch eine Rolle.
Ja, also ich glaube, eben in unserem Vorbereitungsgespräch ging es viel schon mal das Wort Solutionism von dem Internetphilosophen oder Internettheoretiker Morozov geprägt. Also die Vorstellung, dass man sozusagen durch digitale Lösungen den schnell und unkompliziert zu Lösungen kommt. Ich glaube, dass das eine verfehlte Annahme wäre. Also natürlich ist es so, die Theoretiker des digitalen Lernens nennen das den Blended Learning Approach. Also natürlich braucht es weiterhin das analoge Lernen, es braucht die zwischenmenschliche.
Blended heißt
beides, also analoges, klassisches Lernen mit Papier, Tafel, mit zwischenmenschliche Interaktion mit dem Schülergespräch, aber natürlich auch die digitalen Lernformate, die, was viele auch nicht wissen, es wirklich auch ermöglicht, sehr, sehr individuell zu fördern. Also wirklich auch sozusagen lernfähige Software, die den Lernfortschritt ermitteln kann, also Data Analytics basiert, dass man wirklich sieht, worin ist ein Schüler besonders gut, worin ist er vielleicht nicht so gut, wo braucht er noch weitere Unterstützung. Also gibt es sehr, sehr spannende Formate. Wir haben hier so ein bisschen so einen kulturpessimistischen Approach oft, also insbesondere in Deutschland. Ich weiß nicht, ein Buch, das hier ein Bestseller war, ist Digitale Demenz, also die Vorstellung, dass man, wenn man junge Menschen mit Digitalem konfrontiert, dass es vor allem verblödet. Weapons of Mass Destruction hieß mal ein Panel in einer Konferenz. Also natürlich geht es hier wirklich um den richtigen Einsatz. Also man kann nicht glauben oder sollte nicht glauben, dass Digitalisierung an sich irgendwie Bildung sozusagen effektiver macht. Es geht immer darum, dann auch die pädagogischen Konzepte entsprechend neu zu denken.
Melanie, du hast zu einem Projekt geforscht, One Laptop per Child. Bestimmt vielen bekannt, wenn ich es jetzt ein bisschen weiter ausführe. Also berühmter MIT-Professor, Informatiker, Theoretiker, hat sich gedacht, naja, wenn es keine Schulen gibt in Entwicklungs- und Schwellenländern, dann müssen wir eben auf Schulgebäude mit allem, was drin ist, verzichten, geben den Kindern, die nicht alphabetisiert sind, einen Laptop mit Lernprogrammen und verfolgen da, soweit ich das weiß, auch den Lernfortschritt der Kinder. Millionen von Kindern sollen so einen Laptop bekommen, viele haben den auch schon. Ja, und dann haben sie eben keine Schule, aber bringen sich schlichtweg selbst Lesen und Schreiben bei. Du hast das Projekt evaluiert für afghanische Kinder, also muss man vielleicht dazu sagen, in einem Land, in dem 70% der Menschen nicht alphabetisiert sind, zu welchem Ergebnis bist du denn gekommen? Funktioniert das?
Ja, so einfach ist es leider nicht. Also selbst bei sowas wie One Laptop per Child, was sehr großflächig auch kritisiert wird und kritisiert wurde, muss man natürlich auch den Kontext sehen, wo sowas gemacht wurde. Die NGO, die das gemacht hat in dem letzten Projekt, was ich evaluiert habe, hat in einer sehr konservativen, Taliban-dominierten Region gearbeitet. Keine NGO wollte dorthin gehen. Keine NGO war bereit, dort an den Schulen zu arbeiten. Es war schlichtweg zu gefährlich. Ob das dann die richtige Lösung war, lässt sich natürlich auch anzweifeln. Aber die Idee war dann, okay, wenn wir niemanden dazu bekommen, dahin zu gehen, dann schicken wir wenigstens Laptops an die Schulen. Also es wurde dann auch sogar ein relativ umfassender Versuch noch gemacht, die Lehrer mit einzubeziehen, die Eltern mit einzubeziehen, die lokale Regierung mit einzubeziehen. Aber ja, es reicht eben leider auch nicht.
Was reicht denn nicht?
Dieser Laptop wird ja genau dafür angepriesen, dass er Infrastrukturprobleme und sonstige technische Probleme überbrücken kann. Es ist dann leider doch nicht so. Es geht doch mal ein Bildschirm kaputt. Es geht doch mal selbst so was Banales wie ein Ladekabel kaputt. Wenn man aber sonst nicht mit Ladekabeln zu tun hat, dann weiß man wahrscheinlich auch nicht, dass man auf dem Bazar sich ein Ladekabel kaufen könnte, was die gleiche Spezifikation hat. Und das war dann für einzelne Kinder das Aus, dass ihr Ladekabel durchgebrannt ist wegen der Stromschwankungen. Und zum anderen, die Grundkritik ist, dass Lehrer nicht stark genug eingebunden wurden, weil es eben sehr auf die Kinder fixiert ist. Und zu meinem eigenen Erstaunen, die Kinder haben teilweise völlig ohne Anleitung tatsächlich diesen Laptop auch benutzt und hatten Spaß daran. Das war nachher hauptsächlich malen, Fotos machen, Videos aufnehmen. Aber ist ja auch legitim. Also die haben durchaus ihren Nutzen davon gehabt.
Aber fehlt denn dann wirklich der Lehrer? Oder
die Lehrer waren
die
eben,
einfach nur gebraucht
Die Lehrer
werden?
Waren total frustriert zum Teil, weil es hatten nicht alle Lehrer einen Laptop bekommen. Mhm. Sie wussten auch nicht, wie sollen sie diesen Laptop in ihren Unterricht einbinden. Sie haben sowieso schon eine Klasse mit 40 Kindern müssen ihren Unterricht durchbringen. Und dann ist da noch dieser Laptop, der irgendwie genutzt werden soll. Und alle Lehrer, mit denen ich gesprochen habe, haben trotz allem das Projekt unterstützt und waren auch weiterhin dafür und haben sich Mühe gegeben. Aber sie waren einfach total hilflos. Es gibt keinen Beamer. Dieser Laptop hat nicht mal einen Anschluss für einen Beamer. Es gab einfach keine Möglichkeit, wie die Lehrer sinnvoll dieses Gerät einbinden konnten.
Also mich hat es jetzt nochmal bei der Vorbereitung wirklich erinnert an so einen uralten Schinken, an den ich wieder denken musste. Ein botswanischer Film, Anfang der 80er war der mal, ja, ich glaube doch so fast so ein bisschen populär auch in Deutschland. Die Götter müssen verrückt sein. Ich weiß nicht, wer den kennt. Da fliegt ein Touri-Flugzeug über die Kalahari. Die Touris trinken, ich glaube, eine Colaflasche leer, schmeißen die runter, die fällt in eine Dorfgemeinschaft und große Aufregung und darum entwickelt sich der komödiantische Streifen und daran hat mich das erinnert, dass, als ob das Ding abgeworfen wird, aber ohne den Support oder die Vermittlung oder alles, was dann so jenseits der Beziehung Kind-Laptop passiert. Wurde das denn in der Gemeinschaft dort auch so gesehen oder waren da dann doch alle dem Gerät gegenüber und der Initiative gegenüber positiv eingestellt?
Also dem Gerät und der Initiative gegenüber, das hat mich selber auch sehr erstaunt. Ich muss schon sagen, ich hab dort in einer Region Männer interviewt, die sehr wahrscheinlich auch zum Teil zu den Taliban gehören. Ich glaube, wir haben auf beiden Seiten Vorurteile abgebaut. Am Anfang hat mich keiner angeguckt während dem Interview und am Ende ist wirklich auch eine spannende Diskussion entstanden. Und was für mich dabei rauskam, war zum einen, dass sie gesagt haben, ja, denkst du denn, wir lieben unsere Töchter weniger als unsere Söhne? Wir haben nur Angst um sie und wenn es so einen Laptop gibt, dann nehmen unsere Söhne den mit nach Hause. In den Schulen sind nur Jungs in dieser Region. Es gibt keine Mädchenschulen und gemischte. Und dann können unsere Töchter auch was lernen und das finden wir positiv. Und zum anderen sind wir nicht so weltfremd, dass wir nicht wissen, dass unsere Kinder nicht Technik lernen müssen, um in der Zukunft eine Chance zu haben. Und selbst in einer Region, wo man genau davon ausgeht, keine Technik, kein Internet, moderne Technologien werden verteufelt, das war überhaupt nicht so.
Wie siehst du solche Konzepte? Ist das naiv technikgläubig oder so vielleicht pragmatisch zupackend, die Dinge an der Wurzel anfassen?
Also ich denke, ich finde es attraktiv, solche Tools gerade auch in die Hände von jungen Leuten, von Kindern zu geben. Und es gab vor ein paar Jahren mal so einen Versuch, das hieß, glaube ich, Hole in the Wall, wo ein indischer Engineer sozusagen einfach in seinem Office-Building irgendwie ein Loch in die Wand gemacht hat, einen PC sozusagen da reingepackt hat, den verputzt hat und die Tastatur einfach draußen hingestellt hat und dann geguckt hat, was machen jetzt die Street Kids damit und hat dann gemerkt, also nach ein paar Wochen kamen die auf die Tür und gesagt, okay, wir bräuchten jetzt mal ein Upgrade, ja, wir müssten da irgendwie eine andere Festplatte und so weiter. Und die haben das alles sich komplett selber beigebracht. Die hatten keine Einführung, da war niemand, der denen das gezeigt hat, sondern es war einfach die Möglichkeit da und die haben sich einfach kreativ damit beschäftigt und sind ihren eigenen Interessen gefolgt. Und das ist dann eben dabei rausgekommen. Und inzwischen gibt es ein ganzes pädagogisches Konzept, was sich nur darum dreht, sozusagen Kinder und junge Menschen bei ihren Interessen und Fähigkeiten in so einer Weise abzuholen. Also das finde ich positiv. Was ich schwierig finde, ist eben, war schon angesprochen worden, dieser Solutionism. Also das Gerät selber kann neue Möglichkeiten eröffnen, ist aber eben nicht die Lösung für strukturelle Probleme im Bildungssystem. Wir haben jetzt hier gehört, also Schulen, in die Mädchen gar nicht gehen, weil es da auch um Befürchtungen der Eltern geht, dass ihnen Gewalt angetan wird oder wie auch immer, es ist verpönt. Das sind Dinge, die kann so ein Laptop nicht lösen. Und ich glaube, dass es wichtig ist, sich nicht nur auf diese technischen Strategien zu fokussieren, sondern eben dann immer auch den Kontext mit zu betrachten, den gesellschaftlichen Kontext, den politischen Kontext. Und dann auch die Frage von, wenn es da um Lehrer geht, wie werden die mit abgeholt? Also was macht das auch mit einem Lehrer, der engagiert ist?
Aber das klingt ja natürlich nach einer riesigen Kampagne, für die du ja ein Vielfaches des Geldes bräuchtest, das wahrscheinlich in die Laptops geflossen ist, weil das würde ja heißen, Schulgebäude sind doch nicht obsolet. Wir brauchen die auch. Richtig. Wir brauchen Lehrertrainings. Wir müssen in die Familien. Wir müssen letztlich, wenn wir Kinder am Computer ausbilden oder sich selbst ausbilden lassen, dann wäre es ja vielleicht auch schön, sie hätten eine Zukunft in irgendeinem Beruf, der diese Anforderungen an sie richtet. Bringt also ja nichts, denen die Fähigkeiten zu vermitteln, die hinterher brach liegen. Also wie lässt sich das denn implementieren in so einem ja wirklich riesiges, sehr kostspieliges Projekt?
Also das ist, denke ich, so ein bisschen meine Kritik an vielen dieser Ideen und Projekte, die sich mit Entwicklung, diesem Gedanken von Entwicklung verbinden, dass der Gedanke, es gibt sozusagen eine technische Lösung für eine Vielzahl von miteinander verknüpften Problemen, die auch übrigens nicht alle und oft mehrheitlich gar nicht in diesem Ort entspringen, dem man da angeblich helfen möchte, sondern die auch mit der Art, wie wir hier leben und wirtschaften und arbeiten, verknüpft sind. Und das ist eben meine Kritik, dass es eben nie ausreichen kann, sozusagen mit einer Silver Bullet, einer magischen Lösung, diese verketteten Probleme quasi wegzuwischen. Was nicht heißt, dass ich diese Laptops nicht toll finde, sondern eben nur, dass es schon auch immer um den Kontext gehen muss.
Ich habe gesehen, dass du was sagen möchtest, aber würde Victoria gerne erst noch mal ins Gespräch bringen. Und denke mir, wenn du Interesse hast am Vernetzen der europäischen und afrikanischen Hackerszene, dann müsstest du so, ja, so ein Projekt erstmal gut finden, weil da kriegen Kinder Zugang zum Computer und bringen sich selber Dinge bei zu tun, die hinterher unerlässlich sind, wenn du mit ihnen gemeinsam irgendwas hacken möchtest. Also von daher, findest du erstmal gut oder doch nicht so?
Puh, ich habe da auch Kritikpunkte dran, die in eine ähnliche Richtung gehen wie das, was wir schon gehört haben. Nichtsdestotrotz hilft es natürlich, wenn die Laptops schon mal da sind. Also ich habe in Südafrika auf dem Land Lehrern beigebracht, wie man Computer benutzt, weil die einen ganzen Raum voller Computer hatten und kein Lehrer konnte das und die Schüler konnten es auch nicht. Und das waren aber, das ist schon eine Weile her, deswegen waren es keine Laptops, sondern eben Tower und die konnten sie halt nicht mitnehmen.
Die waren von Entwicklungshilfeorganisationen gekommen?
Nee, von einer privaten NGO. Also so einfach, die haben da quasi, das war dann mal wirklich so Dumping von Computern einfach so. Und das fand ich schon schräg. Und One Laptop per Child kenne ich ehrlich gesagt nicht gut genug, um eine qualifizierte Meinung dazu zu haben. Aber ich glaube auch nicht, dass das alleine funktioniert.
Du wolltest noch was ergänzen.
Genau, ich wollte nur kurz genau dazu ergänzen, strukturelle Probleme versus lokale Lösungen. Das Projekt OLPC, bei dem ich mitgearbeitet habe, wurde vom Militär finanziert. Und das gleiche Militär hat großflächig Lehrer festgenommen, die als Taliban verdächtigt wurden und hat somit den Schulen auch die Lehrer entzogen. Und das war sicherlich auch nicht grundlos, aber natürlich ist das genau das Problem. Also ist das große Ganze hat einen Einfluss auf das Detail und dann kommen wir mit den Laptops, weil es nicht genug Lehrer gibt.
Siehst du das, David, jetzt alles als Gegenmeinung zu dem, was du eingangs sagtest, oder würdest du sagen, nö, ergänzt sich?
Ich würde eher sagen, ergänzt sich auf jeden Fall. Also ich würde absolut zustimmen, dass die Vorstellung, man könne sozusagen durch die Technik als solches, also durch das
Abwerfen von Geräten irgendwie Probleme lösen. Das hat noch nie funktioniert. Und wenn man sich auch die erfolgreichen Beispiele anschaut, dann sind das eigentlich immer zwei Kriterien, die hier vorliegen. Das eine ist, dass die Lehrer also den unmittelbaren Vorteil auch für sich sehen, entweder auch durch die Schulorganisation, durch den Zeitgewinn, den sie vielleicht haben, den organisatorischen Gewinn vielleicht innerhalb ihrer eigenen Bildungsinstitution, sprich Eltern-Lehrer-Dialog. Es gibt hier beispielsweise auch einzelne Anwendungen, dass Eltern mit Lehrern im Kontakt stehen, was irgendwie die Hausaufgaben betrifft, oder sind die Schüler überhaupt in der Schule angekommen, da gibt es ein Bestätigungs-SMS und so weiter. Also das sind wirklich unmittelbare Mehrwerte, die hier auch für den Lehrer sofort evident sind. Und zweitens, ich würde auch absolut zustimmen, man muss eben diese pädagogische Dimension immer mitdenken. Man kann eben nicht sozusagen das Digitale vom Pädagogischen trennen, sondern es geht immer einher. Also gibt es auch so diesen Begriff des Flipped Classrooms, also die Umkehrung auch der Lehrer- und Schülerrolle. Also dass tatsächlich die Vorstellung des selbstgesteuerten Lernens, also dass sich der Schüler selber organisiert in der Bewältigung des Lernstoffes, das wird eben in besonderer Weise befördert durch bestimmte digitale Lernformate. Also es gibt ein Beispiel, Vodafone fördert ein Projekt, also ich muss jetzt nicht nur Vodafone-Projekte nennen, aber das kenne ich nun gerade. In Ägypten gibt es ein Projekt, wo eben Schüler mit Tablets lernen und kollaborativ an bestimmten Aufgaben arbeiten, auch klassenübergreifend. Das heißt, die können Texte kommentieren, die sie lesen, und können ihre Meinung dazu äußern, können mit Schülern anderer Schulen da in Kontakt treten. Und die Bildungsforschung hat auch gezeigt, dass gerade die vielleicht üblicherweise schüchtern sind oder sich nicht äußern, die sich in solchen kollaborativen Lernplattformen auf einmal engagieren. Also es hat auch einen Motivationsschub, kann es eben auch bringen.
Jetzt haben wir verschiedene digitale, pädagogische Aspekte angesprochen. Ich würde gerne natürlich auch zum Geschäftlichen kommen. Wer macht das Geschäft? Zum Beispiel bei One Laptop per Child wird gefördert von großen Softwarefirmen, von Computerentwicklungsfirmen. Machen die das altruistisch, aus selbstlosen Motiven heraus?
Ich glaube nicht, dass jemand, der investiert, das komplett altruistisch macht. Ich glaube aber auch nicht, dass das zwangsläufig alles, was ein großer Corporate macht, schlecht sein muss, nur weil es nicht der Staat ist, der das tut. Und profitieren, wie gesagt, One Laptop per Child, ich weiß es nicht. Von den Dingen, die ich kenne, profitieren häufig Afrikaner, häufig aber eben auch Google, Microsoft, Rockefeller Foundation, Intel, Mo Ibrahim Foundation, Mara Foundation. Also eben die Geber, natürlich möchten die gerne was von ihrem Investment zurückhaben. Und das ist ja auch eine Debatte, so Entwicklungszusammenarbeitsgeld versus Investment. Was ist denn besser und wer profitiert? Bei One Laptop per Child, keine Ahnung. Also vermutlich profitiert die Volkswirtschaft des Landes, wo es hinkommt, auch irgendwann davon. Aber
kannst du es benennen? Also wie gesagt, es wird gefördert, das Projekt, von Softwareentwicklern, von Computerfirmen, aber auch von der UN.
Also ich glaube, das führt natürlich zu einer ganz grundsätzlichen Frage zu Entwicklungszusammenarbeit, die ja auch gerne mal Aid Industry genannt wird. Wer profitiert davon? Wie viel Geld fließt wieder zurück in die sogenannten Geberländer? Und das ist bei einem Projekt wie OLPC natürlich nicht anders. Also viele, die dort mitgearbeitet haben, waren Expats, internationale Consultants. Der Hersteller schreibt, ich bin mir nicht ganz sicher, aber schreibt sich, glaube ich, schon auf die Fahne, dass es nur darum geht, Produktion des Laptops und die Entwicklung zu finanzieren, und nicht, dass sie davon wahnsinnig viel Umsatz machen. Aber insgesamt muss man sich immer sehr genau angucken, wo das Geld zurückfließt, auch wenn es sich nicht um OLPC handelt, sondern um andere Geräte. Wenn Cisco mit seinen Cisco Academies Networking-Ausbildung macht, profitiert dann nicht am Ende Cisco wieder davon, weil alle mit Cisco-Geräten gelernt haben und in Zukunft in den Institutionen, in denen sie arbeiten, Cisco-Router kaufen werden. Also das ist immer natürlich eine Frage, die nicht ganz einfach zu beantworten ist. Wer profitiert mehr und in welcher Richtung?
Muss man dann einfach diese Unklarheit oder Unsicherheit schlucken, dass man es nicht genau ausrechnen kann? Also wenn man davon ausgeht, es gibt sowas wie eine Win-Win-Situation, dann nehmen wir da auch ein kleines Ungleichgewicht hin. 60-40, 70-30 ist auch noch okay.
Also ich finde, es wäre schon ein Start, wenn man sich überhaupt kritisch damit auseinandersetzt, wo kommt das Geld her und wo fließt es hin. Das findet in den meisten Fällen überhaupt nicht statt, sondern es heißt ganz grob, das ist Geld für das Projekt, für dieses Land, für diese Community. Und dann fragt niemand, wie viel davon geht an Gehälter, Logistik, Flüge,
Gerade wenn es um IT geht, ist auch immer das Problem des Login. Ja? Also die Tatsache, dass wenn man einmal mit einem Tool, einem Betriebssystem, einem Gerät angefangen hat, dass man dann schnell sozusagen da drin hängen bleibt, dass Alternativen schwierig zu implementieren sind. Und wenn man dann schaut, also ich kenne es aus dem ghanaischen Kontext, zum Beispiel Microsoft, einen der größten oder bestdotierten LehrerInnenpreise in Ghana vergibt, dann sieht man da einfach so einen Zusammenhang. Ja? Und dann, wenn dann einfach man feststellt, für viele Leute ist sozusagen PC synonym mit Microsoft, ja, dann sieht man, da gibt es einen Mangel an Alternativen. Und der ist jetzt zum Beispiel im ghanaischen Kontext nicht zuletzt deswegen problematisch, weil zum Beispiel eben die Microsoft-Betriebssysteme überhaupt nicht auf den lokalen Kontext sprachlich angepasst sind. Ja? Also die können halt kein Tree, die können kein Array, die können kein Hausa. Wenn man das dann machen möchte, muss man das kompliziert irgendwie dazu installieren und Leute sind sozusagen ganz direkt beschränkt in der Art, wie sie mit diesem ja so wichtigen Kommunikationstool umgehen können. Ich finde es wichtig, dann auch über freie Alternativen zu sprechen, also solche Lösungen, die eben nicht automatisch so ein Login mit sich bringen, also die alternativlose immer Weiterverwendung von dem, wo man angefangen hat, sondern die es einem ermöglichen, die Daten, die man da reingepackt hat, so rauszuholen, dass man sie woanders weiterverwenden kann.
Gibt es dafür Beispiele? In Indien, Nigeria, Sri Lanka gibt es von Google die Google Free Zone. Klick auf das erste Google-Suchergebnis, ist kostenlos, du bist angefixt, klickst auf das zweite, das kostet. Ja, was ist denn dann sozusagen die Gegenalternative? Von der habe ich in der Vorbereitung fast gar nichts gehört, gelesen, gefunden.
Also es gibt ja zum Beispiel freie Software, die man verwenden kann, die man anbieten kann. Also ich habe zum Beispiel an der University of Ghana ein Ubuntu-Linux-System irgendwie so ein bisschen angepasst an die dortigen Gegebenheiten. Und der Aha-Effekt für die Leute, wenn ich das vorgestellt habe, war immer, wie einfach man das System und die Tastatur umschalten kann auf die verschiedenen indigenen Sprachen, in denen die Leute mit dem Microsoft-Produkt zum Beispiel nur ganz schwer irgendwie in ihren eigenen Worten sich ausdrücken können.
Hm. Ja, also okay, das wäre natürlich was, was dann auch angeschoben und ventiliert werden müsste. Das Geld weg aus die großen Töpfe, die nur solche Mono-Use-Anwendungen bieten, hin zu solchen offenen, flexiblen, anpassungsfähigen. Gibt es da Projekte, David, zum Beispiel, die du kennst, die in diese Richtung gehen?
Es fällt mir jetzt ein bisschen schwer, gerade da ein konkretes Beispiel zu nennen, aber vielleicht nochmal allgemeiner zu dieser Frage der Login-Effekte. Vodafone hat ein großes mobiles Bezahlsystem ja eingeführt in Kenia 2007, M-Pesa heißt das. Und M-Pesa wird tatsächlich immer wieder vorgeworfen, genau diesen Langfristeffekt zu haben. Also M-Pesa ist ein mobiles Bezahlsystem, ermöglicht...
So eine Art Konto.
Ist eine Art Konto, man kann sozusagen SMS-basiert Geld verschicken von Person zu Person. Man kann das auch in Bargeld wieder umtauschen bei sogenannten Agents. Also es gibt ein Netzwerk von 150.000 Agents in ganz Afrika. Dieses mobile Bezahlsystem hatte also wirklich einen sehr, sehr positiven, disruptiven Effekt. Hat also wirklich eine große, auch einen Wachstumsschub ausgelöst. Hat vielen Menschen die Möglichkeit gegeben, an Märkten teilzunehmen, überhaupt selber auch Geschäfte zu machen. Nicht nur Microbusinesses, sondern überhaupt auch im gesamten Zahlungsverkehr viele positive Effekte gehabt. Also mehr Transparenz, beispielsweise wenn Arbeitnehmer Geld empfangen. Also man kann deutlicher zeigen, wo Geld möglicherweise in dieser Kette verloren geht und so weiter. Gleichzeitig ist es aber so, dass M-Pesa inzwischen wirklich das dominierende mobile Bezahlsystem ist und konkurrierende Anbieter, alternative Modelle hier möglicherweise schwer Eingang finden. Gleichzeitig bedurfte es aber eben eines sozusagen finanzkräftigen großen Investors überhaupt sein Netzwerk aufzubauen. Also ich glaube, diese Fragen sind wirklich sehr, sehr komplex und ich habe auch keine einfachen Antworten. Man braucht sicherlich die Big Players auf jeden Fall, um Infrastrukturen gerade in strukturschwachen Regionen Afrikas aufzubauen. Nur wenn man das getan hat, dann sind eben die Langfristfolgen möglicherweise diese genannten Login-Effekte, die es dann eben kleineren Startups möglicherweise schwieriger machen könnten, da wieder einzusteigen. Also es ist ein gewisser Trade-off, ist nicht ganz einfach.
Was würdest du denn sagen? Ich meine, ihr habt ja, vermute ich mal, versucht, Dinge, die ihr nicht nutzbringend oder fruchtbringend findet, zu öffnen, zu hacken und zu gucken, welchen Nutzen man daraus ziehen kann. Seid ihr dann direkt in diesem Konflikt unterwegs gewesen? Also habt ihr versucht, Mono-Use-Angebote zu hacken, um sie zu öffnen?
Auch unter anderem. Nicht,
vielleicht hast du
nicht
einfach mal ein
Zeit.
Konkretes Beispiel, weil ich gar nicht so recht weiß, was ihr gemacht habt.
Also wir haben sehr viel gefragt und sehr wenig erzählt, als wir in Afrika waren. Und wollten halt wissen, wie sehen das die Leute in Afrika, wie sehen das die Developer? Also, dass ich jetzt sage, Open Source wäre doch super für Afrika, weiß ich ja schon. Aber wir wollten halt wissen, wie seht ihr das? Und da muss man eben auch lokale Kontexte mit reindenken, die wir so gar nicht hatten. Also, Uganda hat kein Copyright. das hat ganz interessante Auswirkungen darauf, wie Leute mit Open Source umgehen. Also die teilen halt nicht. Dieses Sharing is Caring haben die nicht, weil sobald sie teilen, ist ihr Projekt weg. Und das ist in der Open Source Community so ähnlich. Da sitzt man auch eine Weile auf seiner Idee, bis man sie teilt. Aber es ist doch bei uns was ganz anderes. Der Mindset ist anders. Und nach solchen Unterschieden und Gemeinsamkeiten haben wir eben gesucht. Wir haben Barcamps gemacht mit Programmierern. Das sind Unkonferenzen, nicht organisierte Konferenzen, wo man morgens einfach in einer großen Runde zusammensitzt. Jeder stellt sich kurz vor und dann schlagen Menschen Themen vor, über die sie sprechen wollen. Und wenn da Interesse bei den anderen besteht, kommt eine Session zustande und wenn nicht, dann nicht. Und da gab es wahnsinnig spannende Themen. Es ging von kulturellen Unterschieden bei UX-Design über Inclusive Business und was das für die Tech-Branche in Ostafrika bedeutet, bis hin zu eben einem Workshop über M-Pesa und Bitcoin und wie man das zusammenbringen kann. Und es gibt Bit-Pesa, also wo jemand das M-Pesa nicht wirklich gehackt hat, aber wo eben die Technologie von Bitcoin gekoppelt wird mit der von M-Pesa, was eben für
so
Western...
So wie ich dich vorhin verstanden habe, müsstest du das ja total begrüßen.
Nicht? Jetzt ist es spannend.
Wir befürworten natürlich unter allen
Bedingungen den fairen und offenen Wettbewerb. Du hast es ja bedauert, wenn da so ein großer Player kommt und setzt sich hin, dass dann die anderen es schwer haben. Aber wenn sich jemand durchwühlt und damit kreativ arbeitet...
Das ist natürlich wirklich die Frage, welche Perspektive man einnimmt. Also wenn, klar, ich meine, aus der Perspektive eines einzelnen Unternehmens, das unternehmerisch an einem Standort tätig ist, ist natürlich ein großer Market Share immer erfreulich. Aber natürlich ist es letztendlich so, dass ein belebter und lebendig konkurrierender Markt eine gute Sache ist. Also ich habe nur sozusagen die Schwierigkeit jetzt erstmal benannt, die man hat, wenn es darum geht, solche Infrastrukturen aufzubauen. Das können nicht Startups. Also man kann nicht ein mobiles Bezahlsystem mal so schnell erfinden. Also das ist eben das Problem. Insofern braucht man am Anfang sicherlich sozusagen eine finanzkräftige Investoren, um dann sozusagen hoffentlich langfristig einen Markt auch zu beleben, der bunt ist und vielfältig.
Also darf ich da kurz direkt was zu sagen? Also soweit ich weiß, ist ein PESA halt auch entwickelt worden, bevor Vodafone reinkam, als ein Entwicklungshilfeprojekt der britischen EZ. Und dann kam Vodafone eben rein und hat die Skalierung gemacht. Und das ist halt super. Also ich möchte hier gar nicht Big Business Bashing machen oder so, sondern ich stimme total zu, man braucht finanzstarke und gut organisierte Unterstützung, um die Skalierung hinzubekommen. Und Bit-Pesa geht auch nicht gegen M-Pesa, sondern es geht eher gegen Western Union und MoneyGram, weil da geht es eher darum, die Remittances, also die Zahlungen, die Afrikaner, die in der Diaspora leben, zurück nach Hause schicken.
Den Zahlungsverkehr von
die zu regeln. Und die Leute werden dadurch M-Pesa noch mehr benutzen als vorher.
Würdet ihr denn auch zustimmen, dass es nötig ist, dass erst der große Player kommt und die große Infrastruktur mitbringt, und dann die lokalen Gruppen und Akteure gucken, kann ich das gebrauchen? Können wir damit umgehen? Oder regt sich bei euch Widerspruch?
Also ich würde generell sagen, es gibt unterschiedliche Kategorien von dem, was man ICT for Development nennt. Und Infrastruktur ist sicherlich ein ganz großer Punkt davon, der abgedeckt wird. Aber ein anderer ist eben diese Solutionism oder diese Tools-Lösungen, der wiederum darauf abzielt, ein Gap zu schließen, beispielsweise eben es gibt nicht genug Lehrer oder es gibt keine Kommunikationsinfrastruktur, keine Informationsmöglichkeiten über Mobiltelefone. Die sind aber meistens gar nicht unbedingt unmittelbar miteinander verknüpft. Also die Infrastruktur spricht wahrscheinlich ganz andere Player und auch die Privatwirtschaft viel stärker an, als jetzt diese sehr gezielten poor and marginalized mit Tools auszustatten. Und zum Dritten, ein Punkt, der ich finde, der meistens sehr zu kurz kommt, ist eben das Capacity Building, also im wahrsten Sinne. Und zwar die Ausbildung von IT-Expertise. Und das ist häufig ein ganz großes Problem.
Also sind wir dann wieder quasi im pädagogischen Kontext?
Ja, allerdings nicht Tools zu verwenden, um in der Schule das Fach Geschichte zu unterrichten, sondern wirklich informationstechnischen Unterricht anzubieten. Und das findet in vielen Fällen nur auf sehr geringem Niveau statt. Und dadurch schafft man genau diese langen Abhängigkeiten, weil Systeme geschaffen werden, die vor Ort nicht administriert und gewartet werden können. Und da sehe ich also ein großes Problem oder eine große Schwierigkeiten, dass da eben die Zusammenarbeit, von der ja auch immer alle sprechen, das heißt ja jetzt Entwicklungszusammenarbeit, in vielen Fällen eben doch viel zu wenig stattfindet, weil Lösungen geschaffen werden, ohne die lokalen Partner so stark mit einzubinden, dass die auch sagen können, naja, aber damit können wir nicht umgehen, wir brauchen eine andere Lösung oder das brauchen wir wirklich und das vielleicht auch nicht. Oder eben, wenn man sagt, es braucht nun mal IT-Sicherheit auf hohem Niveau, dann müssen auch Leute ausgebildet werden. Und wenn das nicht stattfindet, dann fliegt alle 2 Monate jemand ein und setzt das System neu auf. Und das findet eben leider noch viel zu häufig statt. Von daher, Infrastruktur ist sehr wichtig, denke ich auch. Aber genau, eben, es sind unterschiedliche Bereiche, die zum Teil parallel laufen und sich nicht gegenseitig bedingen, so wie auch in einer der Fragen erwähnt wurde, ob Wasserversorgung oder Zugang zu Wasser, was ich häufig auch gehört habe, als ich angefangen habe, in Afghanistan zu arbeiten, brauchen die nicht erstmal Brunnen.
Ja, wurde uns ja auch lange erzählt.
Genau, und dass man eben nicht singulär denkt und sagt, es gibt jetzt genau diese Schritte, die man gehen muss. Jedes Land funktioniert anders und die Bedürfnisse sind gleichzeitig und trotzdem unterschiedlich. Genauso Infrastruktur, ja, aber gleichzeitig braucht man vielleicht Vorablösungen, die nicht nachhaltig sind, aber dann vielleicht sollte man auch langfristige Lösungen entwickeln.
Nochmal an dich auch die Frage nach den Investoren oder nach Kritik an Investoren oder Begrüßen von Investoren. Würdest du sagen, ist richtig, wir brauchen erstmal die mit dem vielen Geld, damit die mit dem wenigen gucken, wie sie mit dem, was die mit dem vielen Geld mitgebracht haben, arbeiten können?
Also ich glaube, was wir vor allen Dingen brauchen, sind fair regulierte Märkte und Rahmenbedingungen, in denen dann...
Und wer reguliert?
Wer reguliert das? Genau. Das sollten natürlich die jeweiligen Regierungen tun. Leider ist es so, und das ist auch in meiner Erfahrung so, dass das nicht immer funktioniert, eben gerade weil Big Player gerade im Mobilfunkbereich so groß und so mächtig sind, dass sie sich einfach hinwegsetzen können, selbst über das Gesetz, wie es im Buche steht. Ja, also konkretes Beispiel. In der Arbeit in der Ghanaischen Verfassungsreformkommission war eine Idee, dass es ging darum, das ganze Land zu befragen nach 19 Jahren und auch Leute in der Diaspora nach 19 Jahren Demokratie, was hat gut funktioniert, was hat nicht gut funktioniert, was soll anders, was soll besser werden. Und ein Kanal, wo die Leute Feedback dazu geben konnten, war eben, oder sollte sein, SMS. Und dann hat der Informationsminister gesagt, okay, also es gibt ein bestimmtes Gesetz in Ghana, was irgendwie die Vergabe von diesen Frequenzen regelt und es gibt bestimmte Kriterien, unter denen die Regierung sagen kann, es müssen Frequenzen oder die Infrastruktur muss geöffnet werden für staatswichtige Aufgaben. Das ist jetzt so eine, bitte ermöglicht einen gemeinsamen Code, wo alle Leute dann per SMS sich hinwenden können. Das ist auch zeitlich begrenzt, also keine Angst, dass wir jetzt euch da und so weiter. Die haben es einfach nicht gemacht. Ja, also das Gesetz war im Buch, es war klar, dass es hätte gemacht werden müssen und sie haben es einfach nicht gemacht. Am Ende gab es dann so ein bisschen Winkelzüge, hat dann irgendwie die Weltbank ganz gnädig gesagt, okay, wir bezahlen denen das, was sie eigentlich sozusagen dem Staat geschuldet haben. Nicht zuletzt deswegen, weil der Staat natürlich auch viel von der anderen Infrastruktur bereitstellt, die überhaupt Grundlage ist, um so ein Mobilfunknetz aufzubauen.
Okay, das war jetzt das Beispiel, wo es nicht geklappt hat, aber wer könnte denn diesen Konflikt, ja, in diesem Konflikt vermitteln oder wer könnte da regulieren?
Ja, also auch auf die Gefahr, mich unbeliebt zu machen, glaube ich, dass das nicht nur so ein Nullsummenspiel ist. Die Konzerne kommen ja nicht irgendwo her, sondern die haben auch Länder, in denen sie hauptsächlich beheimatet sind. Da gibt es auch Gesetze. Es wird immer viel geredet von der angeblichen Kongruenz, also die Idee, dass Entwicklungspolitik, die sogenannte, sich einreiht in und es keinen Konflikt gibt zum Beispiel zwischen Außenwirtschaftsförderung und entwicklungspolitischen Zielen. Und das ist für mich so ein Paradebeispiel. Das ist einfach in der Verantwortung eben nicht nur dieser Regierung vor Ort, sondern zum Beispiel auch der Herkunftsländer dieser Konzerne. Da dann mal nachzuhaken. Ja? Also,
ja,
ich habe jetzt
ist
da keine.
So ein Appell.
Nee, Moment.
Ja.
Mein Problem ist, ich habe jetzt auch keine Patentlösung sozusagen, auch keine Magic Bullet, die das Problem löst. Ich möchte aber darauf aufmerksam machen.
Solution dass,
genau,
auch in dieser Runde.
Genau. Ja? Nee, aber ich möchte darauf aufmerksam machen, dass es letztlich oft eben Macht- und politische Fragen sind und dass man gerne den Wirtschaftsbereich so eingrenzt, als ob das irgendwie so ein ja, selbstlaufender Apparat wäre und man blendet sozusagen diese Regularien aus, die eben nicht nur dann notwendig sind, wenn es mal schlecht läuft, sondern die vor allen Dingen auch erstmal die Grundlage dafür sind, dass die Konzerne überhaupt ins Land kommen und überhaupt ihre Infrastruktur aufbauen. Also es ist ja nicht so, dass die ghanaische Regierung da nichts geleistet hätte. Nicht nur wurden Frequenzen vergeben, auch Infrastruktur war ja schon da, die wurde abgegeben bis hin zu der ganz simplen Sache, dass die Infrastruktur geschützt wurde. Ja? Dass also ganz viele öffentliche Güter da auch genutzt werden von diesen Konzernen. Ja? Und das ist so eine Sache, wo ich denke, dass es da oft in eine Schieflage kommt.
sagt Joshua Kwesi Akins in unserem digitalen Salon zum Thema Entwicklungshilfe mittels Internet. Und er regte damit Widerspruch im digitalen Salon. Ein Zuschauer meinte, vielleicht wäre es ja sinnvoller, Schwellen- und Entwicklungsländern erstmal den Zugang zur Technik zu ermöglichen und nicht gleich alles mit staatlichen Regularien zu umstellen. Und überhaupt, ist die deutsche und europäische Sicht auf Entwicklungszusammenarbeit nicht ziemlich romantisierend?
Die Radio Wissen. Hörsaal.
Dass sogenannte Entwicklungshilfe romantisiert ist, da stimme ich total zu. Ich denke aber, dass es keine First-World-Perspektive ist, solche Dynamiken zu kritisieren. Also im ghanaischen oder westafrikanischen Kontext hatten wir, uns wurden die Liberalisierung von Märkten jahrzehntelang mit sehr aggressiven Politiken aufgezwungen. Und wir haben das sozusagen erlebt und wir haben das durchlebt. Und meine Perspektive darauf ist, dass es sehr viel mehr Schaden angerichtet hat als Nutzen in ganz, ganz vielen Bereichen. Also das denke ich, da kann man, wenn man die Fakten anschaut, eine klare Antwort darauf geben. Freier Markt tut es nicht. Und zwar gerade, weil es eben nicht so einfach ist zu sagen, es gibt diese First World und Third World Problems, sondern es ist eine One World, wo ja die Akteure vernetzt sind und wo auch das Wissen um die Technik natürlich nicht in dem einen Ort sozusagen weiter vorangeschritten ist, sondern es läuft alles parallel. Und wenn man da dann nicht gut reguliert, dann kommt einfach dabei raus, dass das Recht des Stärkeren sich bis zu dem Punkt durchsetzt, dass dann nicht mal mehr, wenn es um eine Verfassungsreform geht, sozusagen die Infrastruktur dafür freigegeben wird. Und deswegen denke ich, nein. Also Markt, ja, aber auf jeden Fall kontextsensitiv, verantwortlich und mit politischer Durchschlagskraft reguliert.
Gibt es andere Antworten von euch dreien hier vorne auf die Frage, was sollte zuerst da sein, die Regularien oder die Technologien?
Ich glaube schon, dass man auch sehen muss, dass Unternehmen selbst eine ganze Reihe, und das machen viele Unternehmen, eine Reihe von Projekten gerade, die Grenze zwischen Non-Profit und For-Profit langsam verschwimmt. Manche Projekte starten als Non-Profit, ja, also wirklich als sozusagen Stiftungsprojekte oder wohltätige Projekte, wie auch M-Pesa am Anfang. Da ging es darum, über dieses mobile Bezahlsystem Mikrokredite sozusagen zu vergeben. Und man hat dann aber gesehen, und das war auch ein Effekt, der nur bedingt vorhersehbar war, dass das eine disruptive Wirkung hat, dass also wirklich innerhalb von kürzester Zeit, ich glaube innerhalb von einem Monat waren 20.000 Kenianer, die das genutzt haben, und zwar nicht um diese Mikrokredite zu empfangen, sondern um Geld untereinander auszutauschen. Das Problem ist bei Regulierung, dass diese Effekte eben nur bedingt planbar und vorhersehbar sind. Nicht? Es gibt eben immer wieder ja solche explosiven Effekte in einem Markt. Und zumindest in diesem speziellen Fall bei M-Pesa war es eben besonders günstig für das Unternehmen, dass der Manager, der dafür verantwortlich war damals, nämlich Michael Joseph, der CEO von Safaricom, vom Unternehmen eben nicht die Direktive hatte, damit unmittelbar Profit sozusagen zu generieren, ja. Und gleichzeitig aber auch staatliche Regularien ihnen die Freiheit oder beziehungsweise die Abwesenheit von Regularien, von Regulierung ihnen die Freiheit gegeben haben, hier schnell dieses System auszubreiten. Damit will ich nur sagen, die Krux bei Regulierung ist eben die, gerade bei diesen disruptiven Effekten im Entwicklungskontext, die nur bedingte Vorhersehbarkeit von diesen Effekten.
Sagt der Mann, dessen Stiftung von einem großen Konzern finanziert wird. David Deisner war das, der bei der Vodafone-Stiftung die Bildungsprogramme koordiniert. Ein anderer Zuhörer wollte von der Runde nochmal genauer wissen, wie man vor Ort eben in einem Schwellen- oder Entwicklungsland die Leute findet, die schon fit sind im Umgang mit dem Computer, im Programmieren oder die auch Lust und Talent haben, sich entsprechend ausbilden zu lassen. Und welche IT-Projekte und Ideen wurden denn in diesen Ländern selbst entwickelt, also nicht von außen aufgepfropft? Als erste antwortet Viktoria Wenzelmann, die 2013 auf dem sogenannten Africa Hack Trip versucht hat, die afrikanische und europäische Hackerszene miteinander zu vernetzen.
Es wird zu wenig drauf gehört, was die Leute in den Ländern selbst sagen und auf welche Lösungen die schon gekommen sind. Also es ist wirklich vielfach in der Entwicklungszusammenarbeit noch so, dass Leute denken, sie wissen schon, wie es am besten geht und haben ihre Impact Studies gemacht und jetzt fumpfen wir das mal so da drauf. Und oft auch tatsächlich sowas wie, na, das hat ja in Kenia funktioniert, dann packen wir es jetzt mal in Südsudan und auch nach Mali. Und so ist es einfach nicht. Und es wird wirklich zu wenig, werden die Leute selbst gefragt. Und die haben gute Ideen. Die Nairobi Dev School fällt mir ein als eine Möglichkeit, wo junge Leute kostenlos in Kenia und in Nairobi.
Zu was? Ich kenne keins von den genannten Projekten.
Na, was Melanie immer gesagt hat, ist ja, es fehlt nicht nur die Capacity, um Leuten beizubringen, 0815-Programme auf Rechnern zu benutzen, sondern besonders die Capacity zu programmieren und sich mit Software und Hardware auseinanderzusetzen und selbst die Dinge in die Hand zu nehmen. Und da gibt es eben viele afrikanische Projekte, die aus Afrika kommen, wo genau gesagt wird, es ist zugeschnitten auf unsere Zielgruppe, weil wir wissen, wie die Leute es am besten lernen und was sie lernen und wo eben Programmieren beigebracht wird. Umsonst. Und so Projekte gibt es eben auch in Deutschland von verschiedenen Organisationen. Eine davon ist die Open Tech School. In Nairobi ist eine ganz tolle, mit einer ganz tollen Geschichte, wie es entstanden ist, ist eben die Nairobi Dev School. In Ruanda wird von einem Unternehmen, was eine Frau gegründet hat, Hehe Limited, die sind ein ganz normaler Anbieter von Webentwicklungsservices, wie es auch Agenturen in Deutschland gibt, die das machen. Und die haben eben gesagt, unser Nachwuchs kommt nicht so richtig bei uns an. Und die haben sich ein Projekt ausgedacht, das heißt Code Clubs. Da gehen die in Schulen und machen quasi so eine Coding-AG. Wüsste ich nicht, dass es das in Deutschland gibt. Und ist eine Spitzenidee. In England gibt es mittlerweile ein paar Schulen, die zusammen mit einer Organisation, die heißt Code Academy, wo man umsonst online das alles lernen kann, das ins Curriculum packen. Und da sind einfach wahnsinnig viele gute Ideen aus Afrika. So, die Leute haben Ideen und keiner fragt so richtig danach.
Ja, was ist denn dann zum Beispiel deine Rolle und auch deine Rolle? Melanie, ihr seid ja beide Beraterinnen, genau da, wo sich diese Bereiche treffen. Seid ihr dann quasi der Babelfisch, der eben weiß, was dann da passiert und der hier gucken kann, gibt es Leute, die da vielleicht ihr Geld reinstecken wollen? Oder seid ihr eher die, die gefragt werden von Leuten, die ja Geld reintun und vor allen Dingen auch wieder rausholen wollen mit Investitionen?
Wie gesagt, kann ich ja den Unterschied nicht so ganz aufmachen. Also ob es jetzt die Aid-Industry oder die Tech-Industry ist, ich kann die Grenze nicht genau aufmachen. Ich wünsche mir, dass die mich fragen.
Meine Frage war eher, in welche Richtung läuft die Kommunikation? Also versucht ihr hier sozusagen die Pendants und Counterparts zu finden zu den guten Ideen, von denen wir jetzt gehört haben, dass es sie gibt, um die zu vervielfältigen, anzupassen, auszubauen? Oder kommen eher Leute mit Ideen, die vielleicht mit den jeweiligen Ländern, in die exportiert werden sollen, gar nicht viel zu tun haben, kommen die auf euch zu und sagen, vermittelt mir mal den kulturellen Background und so weiter, wo werde ich das da an wen los?
Also ich versuche zu übersetzen aus Afrika nach Deutschland, Europa rein. Ich wüsste aber auch von niemandem, der fragen würde, bevor ein Projekt geplant wurde.
Ist das bei dir auch so?
Ja, also ich würde auch sagen, die meisten Anfragen sind eben von den Donor. Wir wollen dort ein Projekt mit Mobile Phones machen, mit Partizipation im Bereich Politik meinetwegen. Und das ist dann was, wo wir versuchen zu sagen, ja, das wäre doch spannend, mit lokalen Partnern zusammenzuarbeiten. Und hier, es gibt da diese Entwickler und vielleicht kann man da eine Kooperation herstellen. Also das ist zumindest, wie wir uns sehen. Aber dass jetzt jemand kommt und sagt, ich habe eine Lösung, ich brauche jetzt das Problem oder das ist uns jetzt noch nicht passiert. Aber ich wollte auch noch mal auf die Frage zurückkommen, was wiederum strukturelle Probleme. Die meisten Projekte im IT-Bereich funktionieren nun mal noch so, dass man einen Antrag schreibt und sich um Gelder bewirbt. Und dieser Antrag beinhaltet, dass man so tut, als würde man schon wissen, was in den nächsten 2 bis vielleicht 3 Jahren passiert. Und das ist häufig das Problem, dass genau solche Ansätze damit nicht möglich sind. Denn ich muss in diesen Antrag meine 10 lokalen Partner benennen, die ich zu finden, aber noch gar nicht die Mittel vielleicht hatte. Oder auch wenn die Partner vor Ort schon Interesse haben an so einem Projekt, dann sind sie wahrscheinlich auch noch nicht oder eventuell noch nicht gut genug vernetzt, um einschätzen zu können, wer wird noch gebraucht. Und ich glaube, diese Vermittlungsarbeit, die auch in der Entwicklungszusammenarbeit eine wichtige Rolle spielen kann, gerade von Nerds und Informatikern und Leuten, die sich wirklich mit der Technik auskennen und die auch in der Lage sind, ein System so sehr zu durchschauen, dass man lokal eine Lösung entwickeln kann, die nicht nur aufgepfropft ist, sondern sich an lokale Begebenheiten anpasst. Die Zeit hat man, also dafür wird man normalerweise nicht bezahlt. Mir ist das bisher noch nicht passiert. Ich versuche es jetzt deshalb mit Forschung.
Okay. Du wolltest noch antworten auf das, was wir vorhin gehört haben, ne, aus dem Publikum.
Ich denke, das ist, also wir hatten es ja gerade auch mal gehört, diese Einseitigkeit dieser ganzen Kommunikation und die mangelnde Wertschätzung von lokalen Skills. Das ist auf jeden Fall, denke ich, ein großes Problem. Und auf der Ebene von solchen Projekten, aber auch generell. Also ich kann, wenn ich in Ghana bin, mit meinem Handy viele Sachen machen, die ich hier nicht machen kann.
Sag mal was.
Also Geld verschicken, also Phone Credit sozusagen verschicken, auch in verschiedene Netze. Ich kann mich zum Beispiel Mikro versichern. Also ich kann sozusagen sagen, okay, jetzt fahre ich irgendwo hin, jetzt will ich eine bestimmte Versicherung für meine Sachen, die ich da hinbringe oder für mich selber. Und die kann ich dann über mein Telefon mit meinem Phone Credit buchen. Und die gilt dann, solange ich sie gebucht habe. Und das kann ich dann extrem flexibel, ohne irgendwie lange Vorverträge und so machen und weiß dann, okay, solange das jetzt, solange ich da Credit habe, bin ich dann, oder meine Güter sind versichert. Ja? Also es sind so viele Sachen, wo, glaube ich, die Disruption und eben auch die Innovation aus den Kontexten heraus Sachen ermöglicht hat, die hier noch nicht möglich sind, wo es aber so eine bestimmte, ja, ich würde schon sagen, Arroganz gibt und so eine komische Idee von eben Entwicklung. Wir hier wären irgendwie weiter als die dort und so. Und dann guckt man eben gar nicht in die Richtung, um von dort auch Innovation wahrzunehmen. Und das gilt dann sowohl für diese Ebene als auch für bis hin zur Frage Business-Ideen oder solche Dinge aufgreifen.
Vielleicht auch nochmal zu diesem Thema der sogenannten Reverse Innovation, also Innovationen, die in Afrika zum Teil unter Knappheitsbedingungen entstehen und dann exportiert werden. M-Pesa ist da in der Tat ein Beispiel. Wir waren da wohl Europäer dabei, die sich das ausgedacht haben, aber es war ja so eine Art der willkommene Zweckentfremdung. Es ging eben, wie eingangs gesagt, um die Überweisung von Microcredits und wurde dann aber ganz anders verwendet. Also insofern hat einfach die Praxis gezeigt, wo der Bedarf ist und daraus wuchs sozusagen dann eigentlich die Innovation und die sich flächenmäßig dann verbreitet hat. Vielleicht ein anderes Beispiel für so eine Reverse Innovation ist das sogenannte BRIC. Das ist, ich meine, kennt ihr wahrscheinlich auch noch besser, also ein Modem, das in Afrika entwickelt wurde.
Ich hätte das gerne erklärt.
Ich weiß nicht genau, wo genau es entwickelt wurde, aber es ist sozusagen, kommt auch aus Nairobi, ein Modem, das dafür gebaut ist, unter besonders harten Bedingungen, also staub- und wasserfest und so weiter ist es und hat viele verschiedene Ports und ist also multifunktional und robust und wird inzwischen eben auch exportiert und das Ganze wurde am Anfang eben durch Crowdfunding sozusagen auch ermöglicht. Nur ein Beispiel dafür, also innerhalb von, ich glaube, einem Monat $180.000 entwickelt, um dieses Produkt zu pushen. Damit will ich sagen, also das Problem ist eben ganz oft auch einfach Zugang zu Kapital. Überhaupt Sichtbarkeit zu bekommen für die eigene Innovation, Zugang auch zu Business Angels, also zu Förderern, die in der Startphase eines Startups einsteigen. Das ist ein großes Problem und insofern ist also hier, also wenn man sagt, wo sind die Herausforderungen für Entwicklungszusammenarbeit, würde ich es ganz klar darin sehen, diesen jungen Innovatoren mehr Sichtbarkeit zu geben, auch mehr internationalen Erfahrungsaustausch. Das kann man einerseits über Social Media organisieren, das kann man auch über Begegnungsorte machen. Es gibt in Nairobi das iHub, also so ein großes Begegnungsort, wo wirklich Innovatoren aus verschiedenen Kontinenten zusammenkommen und ihre Erfahrungen teilen und sich gegenseitig befruchten und inspirieren. Ich glaube, sowas brauchen wir.
Okay, dann sind wir tatsächlich doch schon mitten in der Schlussrunde. Deine Beispiele aus der guten Praxis?
Es gibt halt diese großen Sachen, wie zum Beispiel Ushahidi, um es nochmal zu erwähnen, eine Mapping-Software, von der man, es ist eine Open-Source-Karten-Software, wo Leute quasi Pins setzen können, mithilfe verschiedener Technologien, unter anderem auch qua SMS. Also ich schreibe von einem bestimmten Ort aus eine bestimmte SMS und dadurch wird eine Nadel gesetzt, hängt vom Kontext ab, was die bedeutet. Da ist der arabische Frühling fast komplett mit organisiert worden. Da sind nach dem Erdbeben in Haiti viele Opfer geborgen worden. Und das ist eigentlich eine total verbreitete, wahnsinnig erfolgreiche Open Source, kostenlos verfügbare Software, die aus Nairobi kommt. Das Team hat den BRIC entwickelt. Aus der Ushahidi-Gruppe ist auch was hervorgegangen im letzten Jahr, nachdem dieser Anschlag von Al-Shabaab auf die Mall in Nairobi war, haben die was entwickelt, das heißt Ping-App. Da schreibt man quasi eine Kontaktliste und kann dann einmal quasi Ping eben alle Leute in seiner Kontaktliste fragen, bist du okay, ja oder nein. Man muss halt nicht jedem einzelne SMS schicken. Was ein grandioses Beispiel, finde ich, also es hat 2 Wochen gedauert, dann stand das Ding nach der Erfahrung mit der Mall. Und das war für mich ein sehr greifbares, fassbares Beispiel für die Geschwindigkeit und die Art und Weise, wie da wirklich auf lokale Bedürfnisse eingegangen wird. Dann gibt es M-Farm und iCow, die sind im Landwirtschaftsbereich sehr bekannt. Es gibt was, das heißt, hieß früher Prep, das heißt jetzt anders, aber das ist richtig spannend. Das ist eine USSD, also so ähnlich wie SMS-basierte App, die eben auf Handys, die keine Smartphones sind, funktioniert, wo Schüler quasi gepreppt worden sind für ihr Abitur und so Fragen nochmal wiederholen konnten. Und daraus ist auch was ganz Interessantes geworden, was jetzt eben nicht mehr nur zur Vorbereitung, sondern zur Vertiefung von Stoffen genutzt wird. Und viele dieser Fragen konnte ich nicht beantworten. Also so, da geht es dann um Wasserqualität und um Krankheiten und um, also da kommen dann diese ganzen gesellschaftlichen Themen rein und mir fielen die Antworten doch bei einigen Fragen sehr, sehr schwer. Und das wären so meine Beispiele. Mir würden aber auch noch mehr einfallen. Und es gibt da Bücher und Webseiten drüber. Also frag doch gleich einfach nochmal.
Genau, dazu gibt es gleich die Gelegenheit. Du hast jetzt schon so viel genannt, dass ich mich frage, habt ihr noch die schönen Beispiele, die guten Beispiele aus der guten Praxis?
Ja, dann bitte. Auf jeden Fall. Also fällt jetzt leider gerade der Name nicht ein, aber in Ghana gibt es eine App, wo man nicht nur über Smart, sondern eben auch über Dumbphones, über SMS checken kann, ob das Medikament, was man gekauft hat, echt und original ist und das enthält, was es enthalten soll, oder ob es vielleicht ein Fake ist. Ne? Ganz, ganz wichtige Sache in einem Kontext, wo eben es auch viel Schmuggel gibt, wo so Medikamente ins Land gebracht werden, die aussehen wie was auch immer, Penicillin, Aspirin, aber es dann eben nicht sind. Ja, es gibt viele andere, vielleicht nenne ich nicht nur einzelne Apps, sondern einen Inkubator, um auch mal was zu sagen über, es war die Frage Investment, gut, schlecht, wie auch immer. Also es gibt in Accra das Meltwater Institute, das ist von einer skandinavischen Softwarefirma, sozusagen deren Corporate Social Responsibility, und zwar ein Institut, an dem eben solche Ideen inkubiert werden, wenn das ein deutsches Wort ist. Also wo man gefördert wird, und zwar man macht erstmal so einen Kurs, ja, man wird quasi ausgebildet im IT-Bereich, und anschließend daran kann man dann noch 2 Jahre dort bleiben und die eigene App- und Software-Idee dann dort mit tatkräftiger Unterstützung weiter ausarbeiten. Und da gibt es also ganz viele interessante Ideen, die aus diesem Kontext kommen, wo eben lokale Leute kreativ mit den Tools umgehen und die Möglichkeiten nutzen.
Melanie, du hast das Schlusswort.
Ich habe das Schlusswort, oh je. Dabei kenne ich mich am allerwenigsten mit Apps und Innovationen in Afrika aus, da ich ja hauptsächlich in Afghanistan gearbeitet habe.
Also ja, aber vielleicht gibt es da ja Vergleichbares.
Mein Positivbeispiel, ich gehe jetzt auch ganz weg von den Apps, wieder zurück zum Thema Capacity Building. Als ich angefangen habe oder als das Projekt gestartet hat, das ist hier von der TU Berlin in Afghanistan, IT-Ausbildung wurde von Anfang an nur mit freier Software gearbeitet. Inzwischen gibt es einen Masterkurs hier auch an der TU Berlin, der speziell zugeschnitten ist auf Bedürfnisse aus dieser Region. Und das Capacity Building sozusagen hat sich so weit hochgeschaukelt oder hochtrainiert, dass inzwischen an fast allen afghanischen Universitäten ausgebildete Master aus diesem Programm unterrichten, dort die Netzwerke administrieren und vor allem auch Open Source und Linux ein wichtiger Bestandteil der IT-Ausbildung an den IT-Instituten geworden ist. Und das war sicherlich nicht nur durch diese Initiative, aber das hat es sicherlich auch sehr stark vorangetrieben, dass von Anfang an auch Open Source mit etwas Positivem verbunden wurde, weil das hieß, das ist das Gute, das Komplizierte, aber auch das richtige Computer Science, weil da muss man sich wirklich auskennen, und das hat diesen Ruf dann noch beschleunigt. Und es gibt noch nicht besonders viele Startups oder noch keine herausragenden Lösungen, die ich kenne, aber es gibt zumindest eine solide wachsende IT-Industrie und auch genau eine Kapazität, das weiter voranzutreiben.
So kann es gehen, wenn es gut läuft in der IT-Entwicklungszusammenarbeit. Das war unser digitaler Salon zum Thema Wi-Fi-Hotspot Serengeti, Entwicklungshilfe mittels Internet. Zuletzt gehört habt ihr Melanie Stilz, die zu diesem Thema berät und forscht. Neben ihr geladen waren Joshua Kwesi Akins, der den ghanaischen Valomaten entwickelt hat, David Deisner, der bei der Vodafone-Stiftung den Bildungsbereich verantwortet, und Viktoria Wenzelmann, die sich für den Austausch zwischen afrikanischer und europäischer Tech-Szene einsetzt und die ebenfalls zu diesem Thema berät. Der nächste digitale Salon, eine Kooperation zwischen D-Radio Wissen und dem Alexander-von-Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft, findet am kommenden Mittwoch statt, also am 24. September. Wir diskutieren abends ab 19 Uhr im Orange Lab am Ernst-Reuter-Platz in Berlin über kommunikative Kühlschränke und selbstfahrende Autos, also über das Internet der Dinge, das uns allerorten angepriesen wird. Ihr seid herzlich eingeladen, kommt gerne vorbei. So viel von mir für heute. Katja Weber sagt Tschüss, habt noch einen schönen Abend.